Die UNESCO bezeichnet die traditionelle Handwerkskunst als den greifbarsten Ausdruck des immateriellen Kulturerbes. Es gibt zahlreiche Ausdrucksformen des traditionellen Handwerks in allen Kulturen und Gesellschaften. Häufig gibt es eine Verbindung zwischen Kunsthandwerk und immateriellen Kunstformen wie Musik und Tanz. Im vorkolonialen Königreich Bamun in Kamerun wurden Zeremonien wie Staatsfeste, königliche Hochzeiten und Beerdigungen mit Gesang und Tanz begangen. Bei diesen Feiern trugen die Tänzerinnen und Tänzer kunstvoll handgefertigte Gesichtsmasken aus Holz. Sie waren mit Glasperlen, Kaurimuscheln und sogar Bronzeplatten verziert und hinterließen bei jedem, der sie sah, einen lebhaften Eindruck. Einige dieser Masken sowie andere traditionelle Kunsthandwerke aus Kamerun sind Teil der Afrikasammlung der Reichsengelhorn-Museen, kurz REM genannt. Die REM haben viele dieser Objekte von Franz und Marie-Pauline Thorbecke erhalten. Wer genau waren Franz und Marie-Pauline? Wie kamen sie in den Besitz dieser Objekte? Und was verbindet sie mit Kamerun? Hallo und herzlich willkommen zu A Trail of Artifacts. Ich bin Lara und in dieser Podcast-Miniserie erzähle ich die Geschichten von Objekten aus den ehemaligen afrikanischen Kolonien des Deutschen Reiches, von den Menschen, die sie nach Mannheim brachten und wie diese Objekte Teil der Sammlung Weltkulturen und Naturkunde der REM wurden. Dieser Podcast ist ein Projekt von Kulturweit Tandems der Deutschen UNESCO-Kommission in Kooperation mit den Reichsengelhorn-Museen. Wenn Sie diesen Podcast auf Englisch anhören möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um Zugang zu allen hochgeladenen Episoden zu erhalten. Franz Thorbecke wurde im November 1875 geboren und verbrachte seine Jugendjahre in Heidelberg. Als kleiner Junge litt er an Asthma, was ihn an vielen Aktivitäten hinderte. Ans Haus gebunden, vergrub er die meiste Zeit die Nase in Büchern und nutzte seine Fantasie, um zu reisen und die Welt zu erkunden. Er las gerne Reiseberichte und war fasziniert von Persönlichkeiten wie Hermann Wissmann, über den wir kurz in der letzten Folge gesprochen haben, und Heinrich Thorbecke, seinem Onkel, der ein renommierter Kenner der asiatischen Kulturen war. Franz Thorbeckes Reiselust inspirierte ihn später zweifellos zu seiner Entscheidung, Geographie zu studieren und schließlich zu unterrichten. Im Januar 1905, im Alter von 29 Jahren, zog Thorbecke von Heidelberg nach Mannheim und knüpfte Kontakte zum Reichskolonialamt. Durch diese Kontakte erhielt er die Möglichkeit, den Kölner Geographen Kurt Hassert auf einer Expedition nach Kamerun zu begleiten. Die Expedition wurde im Auftrag des Reichskolonialamtes durchgeführt, um nützliche Erkenntnisse für die Kolonialverwaltung zu gewinnen und das Manenguba-Gebirge samt Hinterland topografisch und wirtschaftlich zu untersuchen. Das Expeditionsteam traf im Oktober 1907 in Kamerun ein. Bei dieser Expedition war Thorbecke als Assistent von Kurt Hassert für die Organisation der praktischen Aspekte der Reise verantwortlich. Darüber hinaus war er der Fotograf der Expedition und stellte auch eine Sammlung für das Ethnographische Museum in Berlin zusammen. Die Gruppe reiste durch den Nordwesten Kameruns und erreichte die bisher unerforschte Graslandregion. Nach seiner Rückkehr nach Mannheim im Jahr 1908 verfasste Thorbecke einen Bericht über seine Beobachtungen der Kulturen um das Manenguba-Gebirge. Außerdem erhielt er einen Lehrauftrag an der Mannheimer Handelshochschule, wo er Vorträge über die wirtschaftliche Bedeutung Kameruns für die deutsche Kolonialmacht hielt. Die Expedition war für Franz Thorbecke aber nicht nur ein Karrieresprung, sondern er fand auch sein persönliches Glück. Auf der Überfahrt nach Kamerun lernte er seine zukünftige Frau, Marie-Pauline Berthold, kennen. Sie war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und befand sich mit ihrem Vater auf einer Bildungsreise in Kamerun. Das Paar heiratete im Jahr 1909. Sie nahm den Namen ihres Mannes an und hieß fortan Marie-Pauline Thorbecke. 1911 arbeitete Franz Thorbecke seinen Bericht über das Manenguba-Gebirge zu einer Dissertation aus und begann mit den Vorbereitungen für eine weitere Expedition nach Kamerun, diesmal als Expeditionsleiter. Die Expedition fand im Auftrag der Deutschen Kolonialgesellschaft, kurz DKG, statt. Die DKG setzte sich für die Verbreitung der Ideologien des deutschen Kolonialismus und der Expansion ein und wollte das Hochland von Zentralkamerun erforschen, insbesondere das Gebiet östlich des Mbam-Flusses. Diese geplante Reise wäre beinahe gescheitert, weil Franz Thorbecke darauf bestand, seine Frau mitzunehmen. Einige Mitglieder der DKG standen der Teilnahme einer Frau an der Expedition skeptisch gegenüber und behaupteten, sie würde ein Hindernis darstellen. Franz Thorbecke weigerte sich jedoch, ohne sie abzureisen, und die DKG hatte keine andere Wahl, als ihre Anwesenheit widerwillig zuzulassen. Schließlich sei Marie-Pauline Thorbecke eine recht energische Dame, argumentierten sie schließlich. Sie könne möglicherweise nützlich und ein wertvoller Ansporn für ihren Mann sein. Allerdings würde sie kein Gehalt erhalten und die Reisekosten aus eigener Tasche bezahlen müssen. Um die Reise zu finanzieren, brachten die Thorbeckes 10.000 Reichsmark aus eigenen Mitteln auf und baten den Mannheimer Stadtrat um einen finanziellen Beitrag in gleicher Höhe. Im Gegenzug würde Franz Thorbecke eine Sammlung für das geplante Kolonialmuseum der Stadt zusammenstellen. Die meisten Geldmittel kamen von der DKG, die insgesamt 20.000 Reichsmark für die Expedition beisteuerte. Im Gegenzug erhoffte sich die DKG Ergebnisse, die für die koloniale Praxis nützlich sein würden. Dazu gehörten zum Beispiel Informationen über landwirtschaftliche Produktionsmöglichkeiten, Bodenverhältnisse, Siedlungsbedingungen und die Bevölkerungsdichte. Wichtig waren auch Trassenvorschläge zur Erweiterung des Eisenbahnnetzes. An diesem Beispiel zeigt sich deutlich, wie wissenschaftliche Expeditionen zur Stärkung des deutschen Kolonialprojekts genutzt wurden. Im Fall von Franz und Marie-Pauline Thorbecke geschah die Zusammenarbeit aus voller Überzeugung für die deutsche Kolonialpolitik, wie im Verlauf der Folge noch zu hören sein wird. Die Thorbeckes brachen im Oktober 1911 nach Kamerun auf, nur begleitet von einem Geografen namens Leo Weibel als Expeditionsassistent. Zum Zeitpunkt dieser Reise war Kamerun bereits seit 27 Jahren eine deutsche Kolonie. Im Juli 1884 war in Kamerun die deutsche Flagge gehisst worden, 4 Monate bevor die Berliner Konferenz begann, die zur Teilung Afrikas beitrug. In den Jahren vor der zweiten Expedition von Franz Thorbecke war das Innere Kameruns nur wenig erforscht worden. Versuche europäischer Entdecker, sich Zugang zum Landesinneren zu verschaffen, um dort billiger an Rohstoffe und Waren zu gelangen, waren auf den erbitterten Widerstand der einheimischen Bevölkerung gestoßen. Das änderte sich in den 1890er Jahren, als die europäischen Kolonialarmeen das neu entwickelte Maschinengewehr in ihr Arsenal aufnahmen und sich damit einen Vorteil in den Kämpfen mit den Afrikanern verschafften. Mit der Erschließung des Landesinneren wurden wissenschaftliche Expeditionen wie die der Thorbeckes zunehmend möglich. Das Hauptziel der Thorbecke-Expedition war die geografisch-geologische Erkundung des Hochlandes von Mittelkamerun und die kartografische Vermessung des Gebiets. Bis dahin gab es nur ungenaue Karten, die von Militärs während der Unterwerfungskriege erstellt worden waren. Die Expedition dauerte bis Anfang 1913 und die Gruppe legte insgesamt mehr als 2500 Kilometer zu Fuß und zu Pferd zurück. Als Leiter der Expedition war Franz Thorbecke für die praktischen Aspekte der Reise verantwortlich und kümmerte sich um die kartografischen Arbeiten. Leo Weibel, sein Assistent, war auf Pflanzen- und Tiergeografie spezialisiert, unterstützte aber auch die Erhebung allgemeiner geografischer Daten. Marie-Pauline Thorbecke war für die Verpflegung und die medizinische Versorgung der Expeditionsmitglieder zuständig, übernahm also typisch weibliche Aufgabenbereiche. Sie beteiligte sich aber auch aktiv an der wissenschaftlichen Arbeit. So sammelte sie beispielsweise ethnologische Daten und erwarb ethnologische Objekte. Sie unterstützte ihren Mann und Leo bei der Erhebung geografischer Studien, insbesondere als Leo schwer an der Ruhr erkrankte, einer Darminfektion, und die Expedition vorzeitig verlassen musste. Sie fungierte auch als Fotografin und Malerin der Expedition. Marie-Pauline Thorbecke hatte eine professionelle Künstlerausbildung genossen, mit Unterricht in Berlin und Paris sowie in der Künstlerkolonie Worpswede in Niedersachsen. Während der Expedition fertigte sie zahlreiche Skizzen von Bergprofilen und Landschaften an und malte etwa 100 Aquarelle. Während der Kamerunreise machte sie außerdem rund 800 Fotos, etwa 400 sind davon heute noch erhalten. In Zeichnungen und Fotografien hielt Marie-Pauline Thorbecke all das fest, was nicht nach Europa transportiert werden konnte, nämlich die Menschen, die Dörfer und die Natur. Gemäß ihrer Vereinbarung mit der Stadt Mannheim legten die Thorbeckes eine völkerkundliche Sammlung an, die rund 1300 Objekte umfasste, vor allem Kunst und Kunsthandwerk. Im Jahr 1913, nur kurze Zeit nach ihrer Rückkehr aus Kamerun, übergaben sie die Sammlung der Stadt Mannheim. Heute bilden die von den Thorbeckes zusammengetragenen Objekte einen wesentlichen Teil der Afrikasammlung der Reichsengelhorn-Museen. Die Objekte sowie die Art ihres Erwerbs wurden von den Thorbeckes gut dokumentiert. Es existiert noch ein handschriftliches Originalverzeichnis von Franz Thorbecke, in dem für jeden erworbenen Gegenstand eine kurze Beschreibung, die Herkunftsangabe mit Informationen über Ort und Volksgruppe bzw. den Vorbesitzer sowie der Kaufpreis angegeben sind. Aus dem Inventar geht auch hervor, welche Tauschgüter neben Geld für den Erwerb der Gegenstände verwendet wurden. Dazu gehörten Stoffe, Decken, Tabak, Streichhölzer und Perlen, aber auch europäische Gegenstände wie Messer, Löffel, Scheren, Spiegel, Kämme, Pomaden und Parfüme. Aber auch wenn die Gegenstände mit Geld oder anderen Tauschgütern bezahlt wurden, kann nicht automatisch von einem fairen Erwerb der Objekte ausgegangen werden. Es bestanden deutliche Machtasymmetrien zwischen den deutschen Kolonialherren und der einheimischen Bevölkerung, was eine Beurteilung der tatsächlichen Erwerbsumstände im Nachhinein sehr schwierig macht. So besteht etwa auch die Möglichkeit, dass die Thorbeckes eine Reihe von Objekten erlangten, indem sie andere Personen veranlassten, diese Objekte gewaltsam in ihren Besitz zu bringen. Während ihrer Zeit in Kamerun unterschieden sich die Ansichten von Franz und Marie-Pauline Thorbecke über Afrikaner nicht von denen ihrer europäischen Zeitgenossen. Sie betrachteten Afrikaner als primitiv, wild und barbarisch, während sich die Europäer für zivilisiert und fortschrittlich hielten. Als Kolonialherrin demonstrierte Marie-Pauline Thorbecke diese vermeintliche Überlegenheit auch immer wieder durch alltägliche Demütigungen gegenüber dem Personal, beim Falschen mit einheimischen Handelspartnern oder zum Teil auch mit Gewalt. In ihrem Reisetagebuch kann man nachlesen, wie sie die Träger behandelte.
Einstweilen können die Leute nur mit der Peitsche davon abgehalten werden, sich wie Bestien auf ihr Essen zu stürzen, um vor der fertigen Verteilung möglichst viel an sich zu reißen. Auch des Morgens, beim Aufbruch, geht es oft wild zu. Um leichte Lasten balgen und kratzen sie sich wie Verrückte und brüllen wie ungezogene Kinder, wenn man sie ihnen wegnimmt. Ich habe ein paar Leuten mit meinen Konservenbüchsen fest auf die Finger hauen müssen, weil sie mir während des Einpackens die halbleeren Kisten unter den Händen fortreißen wollten.
Neben solchen Schilderungen gab es Kommentare, in denen afrikanische Menschen, insbesondere Männer, objektiviert wurden. In einem solchen Eintrag beschreibt Marie-Pauline Thorbecke die Ruderer, die ihr bei ihrer Ankunft in Douala begegneten.
Sie sind herrlich anzusehen, diese dunkelbraunen, nackten Gestalten, die höchstens ein schmales Lendentuch tragen. So im Freien, in der Sonne, ging das blaue Wasser in lebendiger, starker Bewegung. Die anstrengende Arbeit hat ihr Körper so prachtvoll durchgebildet, dass sie wie eine Schar wandelnder, glänzender Bronzen aussehen. Je weniger Kleidung sie tragen, desto schöner sind sie.
Auch Franz Thorbecke hat seine Macht gerne zur Schau gestellt. Während seiner Forschungen in Kamerun drang er in die Privatsphäre der Einheimischen ein und verlangte immer wieder Proviant, Platz und Träger für seine Karawane. Jede Art von Reflexion wurde durch den Glauben an die eigene Überlegenheit und die Unfehlbarkeit der Wissenschaft verhindert und führte dazu, dass der Widerstand und das Selbstvertrauen der einheimischen Bevölkerung nicht respektiert werden konnten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ohrfeige, die Franz Thorbecke einem einheimischen Herrscher verpasste, der sich weigerte, Ersatzträger zu stellen und der dem Wissenschaftler zudem laut ins Gesicht gelacht hatte. Als Vergeltung wurde nachts ein Speer, der wahrscheinlich für Franz bestimmt war, in das Zelt der Thorbeckes geschleudert und traf Marie-Pauline am Kopf. Sie erholte sich aber nach einer Behandlung in der Militärstation Yoko wieder. In den Fällen, in denen Afrikaner, insbesondere afrikanische Herrscher, kooperierten, wurde eine tolerantere Haltung eingenommen. Das war der Fall bei König Njoya, dem Herrscher der Volksgruppe der Bamun, dessen Königreich im Nordwesten Kameruns lag. Während seiner Herrschaft gelang es ihm, ein Gleichgewicht zwischen der Einführung von Reformen zur Übernahme europäischer Bräuche und der Bewahrung der kulturellen Traditionen seines Volkes herzustellen. Er gilt als charismatischer König, der die Entwicklung der Künste in seinem Königreich förderte, und als großer Erfinder, der ein Schriftsystem erfand, um die Geschichte seines Volkes zu bewahren. Der König und seine Familie hatten ein gutes Verhältnis zu den Thorbeckes. Mehrere Objekte in der Thorbeckes-Sammlung, darunter die bereits erwähnten Masken sowie Menschen- und Tierskulpturen, lassen sich auf die Volksgruppe der Bamun zurückführen. Die Künstler, die diese Stücke schufen, arbeiteten unter der Aufsicht des Königs in der Stadt Fumban, dem Machtzentrum des Bamun-Königreichs. Neben den von den Bamun erworbenen Stücke kauften die Thorbeckes auch Objekte von anderen Volksgruppen in Kamerun, darunter den Tika, den Wute und den Bamileke. Viele Objekte, die sie von diesen Volksgruppen erwarben, waren handgefertigte Holzschnitzereien, wie zum Beispiel Hocker mit verzierten Sockeln, die so gestaltet sind, dass sie aussehen, als ob eine oder mehrere Personen die Sitzfläche des Hockers auf ihren Händen, ihrem Kopf oder ihrem Rücken halten. Franz Thorbecke war schon vor seiner Expedition nach Kamerun ein Verfechter der deutschen Kolonialidee gewesen, aber seine Begeisterung wuchs dadurch noch mehr. Sowohl er als auch seine Frau unterstützten auf ihre Weise die Idee der deutschen kolonialen Expansion und setzten sich nach ihrer Zeit in Kamerun für die Stärkung des deutschen Kolonialprojekts ein. Franz Thorbecke stärkte diese Ideen durch seine akademische Arbeit und sein öffentliches Engagement. Er wertete die Ergebnisse seiner zweiten Expedition aus und veröffentlichte ein fünfbändiges Werk mit dem Titel Im Hochland von Mittelkamerun. Auch seine Frau Marie-Pauline arbeitete intensiv an diesen Büchern mit. Nach dem Tod von Franz Thorbecke 1945 gab sie den 5. Band sogar selbst heraus. Dennoch wurde sie nur im Vorwort des 1. Bandes als tapfere Reisegefährtin erwähnt. Nur ihr Mann machte mit den wissenschaftlichen Ergebnissen der Expedition Karriere. Er wurde 1916 Lehrstuhlinhaber für Geographie an der Kölner Handelshochschule, der späteren Universität zu Köln. Franz Thorbecke prägte das Geographische Institut mit Vorlesungen wie »Deutsche Kolonien in Afrika«, »Afrikanische Landschaften und Kolonialräume« oder »Die Tropen und ihre Kolonialräume«. Sein Engagement für den deutschen Kolonialgedanken ging so weit, dass er 1936 vom Rektor der Universität damit beauftragt wurde, ihn zukünftig in allen kolonialen Fragen zu vertreten, die an die Universität herangetragen werden würden. Außerhalb des akademischen Bereichs wurde er zu zahlreichen Konferenzen und Vortragsveranstaltungen eingeladen, wo er über die Erlebnisse der Expedition sprach und veröffentlichte populärwissenschaftliche Texte. Dazu gehörten Artikel für die Koloniale Rundschau, die Deutsche Kolonialzeitung und die Westdeutsche Wirtschaftszeitung. Er beteiligte sich auch an Ausstellungsprojekten, wie zum Beispiel 1934 an der Sonderausstellung »Die Völker der deutschen Kolonien in Afrika« im Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Dort stellten Franz und Marie-Pauline Thorbecke ihre private Objektsammlung sowie etwa 20 der Aquarelle aus, die Marie-Pauline während der Reise angefertigt hatte. Marie-Pauline Thorbecke setzte sich in der Öffentlichkeit für die Stärkung bzw. später die Rückgewinnung der deutschen Kolonien ein. Insbesondere versuchte sie, junge Menschen und Frauen für die koloniale Idee zu begeistern. So schrieb sie 1921 den prokolonialen Jugendroman »Häuptling Ngambe«, eine Geschichte aus Kamerun, in dem der tapfere Häuptling mithilfe der deutschen Kolonialmacht nach langen Kämpfen seine räuberischen Nachbarn zurückschlagen und fortan in Frieden leben konnte. Außerdem veröffentlichte sie ihr Reisetagebuch »Auf der Savanne«, engagierte sich im Kölner Zweigverein des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft und schrieb Artikel für das Deutsche Kolonialbuch und die Kölnische Zeitung. 1980 stellten die völkerkundlichen Sammlungen im damaligen Reichsmuseum die Sammlung der Thorbeckes, die sie der Stadt Mannheim überlassen hatten, unter dem Titel »Kamerun – Kulturvölker der Savanne« erstmals öffentlich aus. Heute werden die Stücke im Museumsdepot gelagert und erforscht. Sie sind daher derzeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Marie-Pauline Thorbecke beschrieb die Expedition als den Höhepunkt ihres Lebens, die ihrem Mann die Erfüllung seiner höchsten Erwartungen brachte, seine Forschung zu betreiben und gleichzeitig dem Vaterland zu dienen. Dies gibt uns eine Vorstellung von der Art des Vermächtnisses, das die Thorbeckes zu hinterlassen hofften. Heute sind Franz und Marie-Pauline vor allem in akademischen Kreisen für ihre Forschungen, Beobachtungen und Dokumentationen über das Kamerun des frühen 20. Jahrhunderts bekannt. Ein Teil der vorhandenen Literatur stellt ihre Expedition und die Art und Weise, wie sie afrikanische Objekte erwarben, als zivil und friedlich dar. In vielen Berichten wird jedoch die Misshandlung von Afrikanern kaum erwähnt, ebenso wenig wie die Privilegien, die ihre Hautfarbe ihnen beim Erwerb von Gegenständen für die ethnografische Sammlung gewährte. Diese Podcast-Miniserie ist ein Projekt von Kulturweit Tandems der Deutschen UNESCO-Kommission in Zusammenarbeit mit den Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim. Sie wurde von Ceruto und mir, Lara, produziert. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie sich auch die vorherige Folge an, in der wir über Theodor Bumiller und eine Spur der Artefakte aus Tansania, Burundi und Ruanda, der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, gesprochen haben.